Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese aus der Apostelgeschichte aus dem 16. Kapitel. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Liebe Gemeinde, Träume, das ist so eine Sache. Sie entziehen sich unserer Kontrolle. Sie kommen unvermittelt. Oft sind sie merkwürdig verschlüsselt. Manchmal wachen wir auf und wir wissen, da war etwas Bedeutendes, was ich da geträumt habe. Manchmal verblasst alles sofort im Morgenlicht. Und doch, Träume haben eine bestimmte Kraft, das kann man schon sagen. Und manche sagen, sie helfen uns, Erlebtes des Tages, des vorherigen Tages zu verarbeiten. Sie holen Dinge hervor. Oft sind es Sachen, Nebensächlichkeiten, die wir im Alltag übersehen haben. Und nicht wenige, es gibt da auch Bücher zu kaufen, nicht wenige glauben, Träume sind mehr, sie sind Botschaften, sie sind Wegweiser, sie haben uns was zu sagen. Nun, Paulus scheinbar erlebt genau das. Also in der Nacht erscheint ihm dieser Mann aus Makedonien und sagt: Komm herüber, hilf uns. Ein klarer Ruf, eine Bitte, ja eigentlich schon eine Aufforderung. Kein Zufallsträumchen, sondern etwas, das Paulus aufhorchen lässt. Er spürt, da ist irgendwie noch mehr als nur der Nachhall des Tages. Hier öffnet sich ein neuer Weg. Heute würden wir vielleicht sogar sagen, hier beginnt eine Zeitenwende. Der Schritt über den Graben hin zu den Menschen, eben im griechisch-römischen Kulturkreis. Der Traum, er wird zu einer Mission, in Klammern zur zweiten Missionsreise Paulus, Klammer zu. Paulus ist übrigens nicht der Erste, von dem die Bibel erzählt, dass Gott ihm im Traum begegnet ist. Da war doch Josef, der Träumer, und unter uns, ich finde, kein Kind sollte aufwachsen, ohne zumindest einmal Kontakt mit dieser wunderbaren altorientalischen Erzählkunst gehabt zu haben. Es ist wirklich wunderbar, die Josefs-Novelle mit seinen Träumen, die Ehren etc., aber vor allen Dingen auch der Schluss, der von der großen Versöhnung spricht. Also eine wunderbare Novelle. Oder zum Beispiel Jakob, auch eine sehr schöne Szene, wie er schläft und sieht die Himmelsleiter, die Leiter, die Himmel und Erde verbindet und auf der die Engel auf- und absteigen und Gott, der zu ihm sagt: Ich bin bei dir. Träume also als Kontaktfläche zwischen Himmel und Erde, als Impuls weiterzuziehen, neue Wege zu wagen. So erzählen es die Geschichten damals und heute. Wer kennt es nicht, wenn ein Traum uns nicht loslässt, wenn er uns zum Nachdenken bringt? Vielleicht sind es nicht immer die himmlischen Visionen, aber manchmal ist es so ein sanftes Drängen. Schau doch mal ein bisschen genauer hin, geh doch diesen Schritt. Nun, es herrscht, so stelle ich mir das vor, reges Treiben auf dem Markt in Philippi. Wir zoomen zu einem Tisch mit bunten Stoffen. Männer und Frauen versuchen, Kundinnen anzusprechen. Eine Frau scheint Anweisungen zu geben, schaut, ob die Ware ansprechend angeordnet ist, und schon drängen sich Neugierige heran. Lydia, wie geht's dir heute? Ist meine Bestellung dabei? Wir sind mitten in Philippi, einer römischen Kolonie, und da ist sie also, diese Lydia. Vielleicht habt ihr schon von ihr gehört. Mittlerweile sagt so die Exegese, wir können uns vorstellen, was das ungefähr für eine Frau war. Ob sie je ihre Waren auf so einem Markt dargeboten hat, gut, das ist vielleicht fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass sie mit ihren Purpurstoffen so von Haus zu Haus zog, um sie zu verkaufen. Und Purpur, ein sehr wertvoller Stoff. Also Lydia war Purpurhändlerin und eine Frau von Einfluss und sicher auch von wirtschaftlicher Unabhängigkeit, etwas Besonderes zu dieser Zeit. Eben das Färben mit Purpur, es war aufwendig, teuer und eigentlich auch eine Sklavenarbeit. Also vermuten manche Forscher, dass Lydia vielleicht sogar eine freigelassene Sklavin war. Und das Haus, von dem Lukas hier berichtet, könnte nicht ein Gebäude, sondern vielmehr eben die Gemeinschaft der Menschen sein, die Lydia um sich scharte, die miteinander arbeiteten und lebten. Lydia, eine Unternehmerin, selbstbewusste Frau. Doch sie ist noch mehr. Sie wird hier beschrieben als eine Gottesfürchtige. Also Menschen, die sich dem jüdischen Glauben schon verbunden fühlten, ohne selbst Jüdinnen oder Juden zu sein. Diese Gruppe war offen für diesen einen Glauben oder den Glauben an den einen Gott, den monotheistischen Glauben Israels, ohne die Gebote vollständig zu verfolgen. Und hier am Fluss, eine schöne Szene übrigens, finde ich, man trifft sich vor der Stadt am Fluss und kommt mit den Frauen, die dort sich versammeln, ins Gespräch. Klasse. Also dort, wo sich die Frauen zum Gebet versammelten, hier findet was Besonderes statt. Das erste christliche Gespräch auf europäischem Boden. Kein offizielles Forum, keine Predigt im Tempel, sondern ein spontaner Austausch unter Menschen, die offen sind für das, was das Leben und der Glaube ihnen so zuführen. Und Lydia, sie hört Paulus zu und etwas scheinbar in seinen Worten, es spricht sie an. Und sie erkennt, hier spricht jemand von einem Glauben, der eben nicht nur einen fernen Himmel verspricht, sondern mitten im Leben wirkt und keine Grenzen kennt. Im Alltag, auf dem Markt, im eigenen Haus, da ist der Glaube, da ist Gott zu finden. Und sie lässt sich taufen und nicht nur sie eben, sondern ihr ganzes Haus. Sie bleibt dabei nicht stehen. Sie lädt Paulus und seine Begleiter ein. Ja, fast sie drängt sie, bei ihr zu übernachten. Aus einer zufälligen Begegnung wird eine Gemeinschaft. Der Traum des Paulus, er wird zur Wirklichkeit. Getragen von einer Frau, die mutig und entschlossen handelt. Liebe Gemeinde, man darf davon ausgehen, geträumt wird auch heute. Nur wo könnten sie denn liegen? Unsere eigenen, unsere besonderen Makedonien-Momente, nenne ich sie mal so. Wo spüren wir es, dass es Zeit ist, einen Schritt zu wagen und aus der Komfortzone zumindest ein bisschen herauszutreten? Nun, wir als kleine Gemeinde deutscher Sprache hier in Madrid, in Spanien, Der Atlantik ist schon ein bisschen groß, um da den großen Sprung drüber zu wagen. Wobei, wenn ich richtig informiert bin, früher gab es tatsächlich ein Sozialprojekt in Lateinamerika, das unsere Gemeinde hier auch unterstützt hat. Nur ist diese Verbindung irgendwann verblasst und wurde beendet. Aber Mazedonien muss ja nicht immer auf der anderen Seite des Ozeans liegen. Vielleicht ist es auch hier gleich um die Ecke. Wie wäre es denn mit einem kleinen geografischen Sprung hin zu unseren Geschwistergemeinden hier in Madrid? Ja, es gibt nämlich auch hier Unterschiede. Gehen wir doch mal in eine Madrider katholische Gemeinde. Gehen wir in eine andere lutherische, in eine evangelische. Gehen wir in eine presbyterianische, anglikanische Gemeinde. Da merken wir die Sprache des Glaubens, nicht nur das Spanisch-Deutsche. Es ist ja anders. Es gibt kulturelle Unterschiede. Aber ist es nicht genau das, was Paulus hier erlebt hat? Der Schritt zu den Menschen, die anders sind, aber gerade darin für uns bereichernd sein könnten. Ich will mal eine kleine Anekdote erzählen, wo genau das passiert ist. Wir hatten diese Woche vom Ökumenischen Rat, den wir hier so haben in Madrid, eine Veranstaltung. Der Ökumenische Rat eben dazu gehört katholische, evangelische Kirchen, sogar die orthodoxe. Und die hatten in eine katholische Gemeinde am Stadtrand eingeladen. Zwei evangelische Geistliche. Der eine war anglikanisch, der andere lutherisch. Ramiro, wir kennen ihn ja hier. Okay, die sollten etwas von der evangelischen Sicht auf Jesus Christus sprechen. Ich selbst, ich war eigentlich nur so als Interesse dabei und dachte, ja, wir müssen ja auch mal zeigen, dass wir hier die Ökumene unterstützen. Also ich dahin gegangen. Kaum war ich angekommen, wurde ich sofort genötigt, mich aufs Podium zu setzen, obwohl ich mich ja eigentlich unerkannt unter das Volk mischen wollte, musste also mit da vorne sitzen. Da saß ich nun und es ging los. Wobei das Thema ehrlich gesagt schon merkwürdig klang. Evangelische Sicht von Christus. Haben wir eine Sicht auf Jesus, die unterschiedlich wäre von den katholischen und orthodoxen? Könnt ihr mal so selbst mal nachdenken. Haben wir da, sehen wir Jesus anders? Jesus als Mensch, der gelebt hat? Jesus von Ostern her, der Auferstandene? Gibt es da wirklich fundamentale Unterschiede, Besonderheiten? Gar nicht so einfach. Also, hier in diesem Forum spürte man sofort das Bemühen der Veranstalter, Unterschiede klein erscheinen zu lassen. Der Begrüßer sagte schon, wir sind alle Schwestern und Brüder in Christus, wir sind doch eigentlich eine große christliche Gemeinschaft. Also die Botschaft, wir sind eins, eine große Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Soweit, so gut. Nur hatte man die Rechnung ohne die anwesenden Personen gemacht. Und zwar waren das in diesem Fall meist ältere katholische Damen. Und die haben sich von dem Vortrag und diesen ganzen Einheitsbekundungen völlig unbeeindruckt gezeigt. Und sofort sind sie in die Offensive gegangen. Also wie gesagt, wir drei sitzen da vorne und es ging los. Warum sind bei euch die Pfarrer denn verheiratet? Glaubt ihr denn überhaupt an das apostolische Glaubensbekenntnis? Und dann natürlich, warum ignoriert ihr die Jungfrau Maria? Ja, besonders über den Glauben an Maria wurde da noch tatsächlich hitzig diskutiert. Wobei die beiden Pfarrerkollegen mit allem Nachdruck versuchten zu erklären, dass auch in ihren Kirchen Maria als Jungfrau und Mutter Gottes geschätzt wird. Aber ihnen, dass die couragierten Damen dort einfach nicht abnehmen wollten. Und in Klammern, wenn ich mich da nun jetzt gemeldet hätte und gesagt hätte, dass die Jungfrauenverehrung Marias möglicherweise durch einen Übersetzungsfehler eines alttestamentlichen Prophetenwortes herkommt, ich glaube, ich hätte den Saal nur mit Personenschutz verlassen können. Das nur am Rande. Okay, also diese Erfahrung, ganz frisch, war jetzt am Mittwoch, die war sehr eindrücklich. Und als wir dann später so ein Nachgespräch hatten, da habe ich dann versucht, dafür zu werben, eben nicht zu schnell von christlicher Einheit zu sprechen. Und die Unterschiede, die wir haben in unserer Frömmigkeit, sie nicht in bester Absicht einzuebnen, sondern sie zu wertschätzen. Wir müssen nicht in allem dasselbe denken, dasselbe annehmen und auch einer Meinung sein. Diese unterschiedlichen, ich sag mal Facetten, sind doch Teil der wertvollen Vielfalt der christlichen Deutungen unseres Lebens, die wir eben miteinander leben und so auch ihnen begegnen können. Und wie spannend wäre es doch gewesen, sich nicht mit den Damen zu streiten oder ähnliches, sondern einfach nur zu hören, ja, was ist dir denn so wichtig, dass du Maria verehrst? Worum geht es dir? Warum hilft dir das? Ne? Also ins Gespräch zu kommen, warum sind dir Dinge wichtig? Und wie auf der anderen Seite aber auch deutlich machen können, wie sehr wir es wiederum schätzen, den direkten, unverstellten Zugang zu unserem himmlischen Vater zu haben, ohne die Vermittlung einer mehr oder weniger heiligen Institution. Also nochmal, ja, es gibt kulturelle Unterschiede und darum ist es eben auch so wichtig, der Schritt hin zu den Menschen, die anders sind, aber gerade eben darin bereichernd wirken können, wenn wir sie so leben und glauben lassen, wie sie sind, und umgekehrt genauso. Das wäre im besten Fall so. Also, liebe Gemeinde, das muss kein riesiger Sprung sein. Manchmal reicht es zum Beispiel, jetzt wird es praktisch, an einem Mittwoch in die Calle Beneficencia zu gehen. Da ist die Kathedrale der Redentor der anglikanischen Kirche. Und dort einfach mal mitzumachen, wenn die dort Lebensmittel packen, eine Andacht feiern und sie verteilen. Da kann man doch einfach mal hingehen. Oder mit der Presbyterianischen Community Church. Die trifft sich sonntags nachmittags an der Metrostation Opera alle 14 Tage. Und dort am Sharing the Love Food Project teilzunehmen. Zusätzlich zu unserer schon jetzt bestehenden Unterstützung der Aktion Sozial Protestante, die wir ohnehin schon machen. Also wer da interessiert ist, da einfach mal mitzugehen, melde sich einfach im Gemeindebüro. Ich will damit sagen, ihr seht, es gibt sie. Hier in Madrid Orte, die sozusagen für uns zu modernen Flussufern werden, an denen Begegnungen warten. Manchmal auch durchaus herausfordernde. Wie bei Paulus beginnt es oft mit einem Impuls. Ein Impuls, eine Idee, eine Predigt. Und wir merken, da könnte noch mehr sein. Gott spricht zu uns nicht immer in spektakulären Visionen, oft im Alltäglichen. Und vielleicht werden wir dabei zu Menschen wie diese Lydia. Offen für das Neue, bereit, andere aufzunehmen, Menschen, die Brücken bauen und die Liebe Gottes praktisch werden lassen. Menschen, deren Mitmenschlichkeit eben nicht an kulturellen Grenzen endet. Und das könnte er sein, der Segen, der im Traum beginnt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.